dem nächsten Lied wird Max Eugster uns das Wort weitergeben. Der Heilige Geist als Missionar und Lehrer. Textgrundlage Johannes 16, Vers 5 bis 15.
Ich lese Johannes Evangelium Kapitel 16 ab Vers 5. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch, weil ich das zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Der Heilige Geist als Missionar und als Lehrer der Gemeinde. Der Heilige Geist hat sehr viel mit Fakten zu tun, mit Wahrheit zu tun. Wenn man so im Volksmund herumfragt, was ist der Heilige Geist, dann wissen viele gar nichts oder wenig davon. Und viele denken dann, das ist etwas Gefühlsmäßiges, der Geist, das muss irgendetwas mit Gefühl zu tun haben. Aber der Heilige Geist, der hat eben sehr viel mit Fakten zu tun. Er ist der Verteidiger von Jesus Christus, der Verteidiger der christlichen Botschaft in dieser Welt. Und wenn es heißt, dass er sie in alle Wahrheit leitet, dann erinnert das auch daran, dass eben die Juden auch 50 Tage nach Ostern, also nach dem Passafest, das Fest gefeiert wurde, wo die Tora gegeben worden ist, also wo die 10 Gebote vom Himmel her gegeben worden sind. Also es ist auch noch das Fest des Gesetzes. Also auch dort sieht man, der Heilige Geist, der hängt zusammen mit dem Gesetz Gottes, eben mit der geoffenbarten Wahrheit von Gott. Es ist ja ganz erstaunlich, es ist ein Wunder, wie Gott das geführt hat in der Heilsgeschichte, dass eben genau an dem Tag dann der Heilige Geist ausgegossen worden ist, an dem Tag, wo eben dieses Fest gefeiert wurde, 50 Tage nach Ostern, und wo sehr viele Pilger wieder in Jerusalem waren. Und dadurch ist die Botschaft dann gleich weitergegeben worden in die verschiedenen Teile des Römischen Reiches, von den Leuten, die dort anwesend waren und das dann auch weiter getragen haben, diese Botschaft. Das Feuer, das auf die Jünger gekommen ist, das zeigt auch etwas von der Heiligkeit Gottes. Gottes. Im Alten Testament kommt Feuer oft vor, wenn der Heilige, wenn Gottes Gegenwart in den Tempel gekommen ist oder in die Stiftshütte, dann heißt es, die Herrlichkeit Gottes ist von oben her in den Tempel gekommen, in die Stiftshütte. Das heißt, die Heiligkeit Gottes war anwesend. Und das hat eben gefehlt im Tempel von Jerusalem, der neue Tempel, der gebaut worden ist nach der babylonischen Zerstreuung, wo sie zurückgekehrt sind, ist der Tempel zwar wieder gebaut worden, wieder aufgebaut worden und von Herodes dem Großen ausgebaut worden. Es war ein riesiges Prunkwerk in Jerusalem. Es hat von Osten her, wenn die Sonne da auf den vergoldeten Tempel geschienen hat, dann hat es geleuchtet. Es war ein imposantes Bauwerk. Es war eines der sieben Weltwunder in der Antike, dieser Tempel vom Herodes. Aber was gefehlt hat in diesem Tempel, das ist die Herrlichkeit Gottes. Weil man liest nach der babylonischen Verbannung nichts mehr, dass Gott mit seiner Herrlichkeit erschienen ist in diesem Tempel. Also es war dann rein äußerlich gewaltig, aber die Herrlichkeit Gottes hat gefehlt. Und auch das ist interessant, dass jetzt die Herrlichkeit Gottes wieder erscheint in Feuerzungen, und zwar eben auf diesen Jüngern, auf diesen Nachfolgern Jesu, auf den Aposteln. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes hat sich verschoben vom Tempel in Jerusalem auf die Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu ist jetzt der Träger der Herrlichkeit Gottes. Jesus hat ja gesagt, ich habe ihnen deine Herrlichkeit gegeben, in Johannes 17. Und diese Herrlichkeit können sie weitertragen, können wir alle weitertragen. Also die Heiligkeit Gottes, die Herrlichkeit Gottes ist vom Tempel weg auf die Gemeinde Jesu gekommen. Und die Jünger, die waren ja sehr verängstigt. Die Jünger, die hätten sich ja nicht getraut, weiterzumachen, obwohl es sehr viele Zeugen der Auferstehung gibt. Es hat so viele Zeugen der Auferstehung gegeben, dass der Petrus später dann in der Pfingstpredigt sagen konnte in Apostelgeschichte 2, wie ihr alle wisst, hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Und die Feinde Jesu, die haben das dann nicht in Frage gestellt. Die Feinde haben nicht gesagt, das stimmt nicht. Später in der Apostelgeschichte heißt es nur, die Feinde, die haben gesagt, sie dürfen nicht mehr darüber reden. Aber sie haben nicht gesagt, es stimme nicht. Obwohl die Juden schon die Wächter bestochen haben und gesagt haben, sie müssen sagen, dass er gestohlen worden ist. Aber es war trotzdem eine so gut bezeugte Tatsache, die Auferstehung, dass es eigentlich gereicht hätte. Also man kann sagen, ohne Pfingsten hätten eigentlich die Jünger auch hingehen können und einfach überall von der Auferstehung reden, weil die Fakten so klar waren. Aber die Jünger haben sich nicht getraut. Und sie durften ja auch nicht, Jesus hat ihnen auch gesagt, sie sollten warten. Und nachher, wie der Heilige Geist gekommen ist, hat Petrus diese gewaltige Predigt gehalten, vielleicht die gewaltigste Predigt, die es überhaupt je gegeben hat in der Kirchengeschichte, Apostelgeschichte 2. Und dort sieht man, da wird überall von Jesus geredet. Gott hat ihn auserwählt, und ihr habt ihn durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen. Den hat Gott auserwählt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Deswegen kehrt um und glaubt an das Evangelium. Man kann auch sagen, der Heilige Geist ist wie der Motor dieser neuen Bewegung. Vorher konnten sie nicht und wollten sie nicht weitergehen, und jetzt ist Kraft hineingekommen, die Kraft des Heiligen Geistes, die ihnen die Kraft gegeben hat, Zeugen zu sein. Drum ist der Heilige Geist, der Missionar, wie wir da gelesen haben, Es ist gut, wenn ich weggehe, sonst kommt der Tröster nicht. Wenn er aber kommt, dann wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Der Heilige Geist öffnet den Menschen die Augen. Der Heilige Geist ist der Zeuge neben den Jüngern, neben uns. Der Heilige Geist führt in die Wahrheit. Es ist so, dass Mission ist nicht irgendein Hobby von besonders religiösen Leuten, sondern Mission ist der Auftrag der Gemeinde Jesu. Ohne Mission gibt es keine Gemeinde Jesu. Und jede Gemeinde und jeder einzelne Mensch hat den Auftrag, ein Missionar zu sein, Jesus zu bezeugen, obwohl wir wissen, dass nicht alle das annehmen. Das tut dann oft weh, wenn man mit Leuten reden will und man merkt, sie wollen nicht, sie wollen es nicht hören. Da muss man weitergehen, so wie es die Jünger auch gemacht haben, den Staub von den Füßen schütteln und ins nächste Dorf gehen. Also der Heilige Geist zwingt niemanden, aber der Heilige Geist ist der Missionar. Er öffnet die Augen, erzeugt von Jesus, erzeugt von mir. Da, wo der Heilige Geist wirkt, da wird viel von Jesus geredet. Es gibt ja auch christliche Kreise, wo sehr viel vom Heiligen Geist geredet wird. Und manchmal stört man sich ein bisschen dran, dass man den Eindruck hat, es wird zu viel vom Heiligen Geist geredet. Aber vielleicht, das kann man eigentlich gar nicht. Man kann nur vielleicht falsch vom Heiligen Geist reden, aber man kann nicht zu viel vom Heiligen Geist reden. Man kann auch nicht zu viel von Gott reden. Man kann nicht zu viel von Jesus reden und auch nicht zu viel vom Heiligen Geist. Aber der Heilige Geist stellt sich nicht selber in den Mittelpunkt, sondern der Heilige Geist stellt Jesus in den Mittelpunkt. Der wird mich verherrlichen. Und wenn man wissen will, ob in einem Menschen der Heilige Geist ist, dann kann man nur darauf achten, wie viel er von Jesus redet und wie er von Jesus redet. Man merkt sehr schnell, wenn man mit einem Menschen über Jesus redet, ob dieser Mensch den Heiligen Geist hat oder nicht. Wenn er den Heiligen Geist hat, dann wird er gleich angesprochen sein und wird sich gleich freuen darüber, dass jemand von Jesus redet. Und wenn jemand Jesus ablehnt, dann wird er auch mit dem Heiligen Geist nichts anfangen können. Und wenn man schauen will in einer Gemeinde, ob der Heilige Geist wirkt, dann kommt es darauf an, ob Jesus im Mittelpunkt ist. In einer Gemeinde, wo Jesus und seine Botschaft im Mittelpunkt steht, da wirkt sicher der Heilige Geist. Ob man jetzt, je nachdem, wie die Formen sind, die können sehr verschieden sein. Aber der Heilige Geist stellt Jesus in den Mittelpunkt. Ja, manchmal tut es auch weh, wenn man dann Gottesdienste hört oder miterlebt, wo so viel erzählt wird, aber sehr wenig von Jesus. Ich habe das jetzt auch bei den Begräbnissen, die wir hatten, eben erlebt, dass dann so viel über den verstorbenen Menschen geredet wurde, aber wenig über Jesus und seine Erlösung. Aber da, wo der Heilige Geist wirkt, der zeugt von Jesus. Er wird die Welt überführen. Das heißt, er wird jemandem eine Schuld nachweisen, die er selbst nicht zugeben wollte. Das ist immer schwierig, wenn jemand sündigt und er will es nicht zugeben und nachher muss jemand kommen und sagen, aber du hast doch das gemacht. Jemanden überzeugen, das ist schwierig, das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes oder das ist auch in der Welt die Aufgabe von einem Staatsanwalt, der dann darauf hinweisen muss. Und das ist natürlich der schwierige Punkt, den niemand von uns gern hat. Aber der Heilige Geist, der macht das und deswegen fürchten sich auch viele. vor dem Heiligen Geist und vor Jesus, weil sie denken, dann bin ich unsicher, der zeigt mir dann, was falsch gelaufen ist in meinem Leben. Er deckt die Sünde auf. Die zentrale Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Also nicht an Jesus glauben, das ist die größte Sünde. Es kommt nicht so darauf an, wie viele Tatsünden man begangen hat, aber die größte Sünde ist, Jesus zu verachten oder Jesus abzulehnen. Man will nichts zu tun haben mit Jesus. Das ist die größte Sünde, das ist das Schlimmste. Und manche können das auch sehr fromm verstecken, dass sie religiös sind, nach außen fromm und ein gutes Leben führen, soweit sie es schaffen, aber ohne Jesus, der Heilige Geist. Aber der weist auf Jesus hin, die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Man erkennt an der Art, wie jemand über Jesus spricht, ob er den Heiligen Geist hat. Und dann die Gerechtigkeit, dass Jesus als der Sohn Gottes bestätigt ist über die Gerechtigkeit. Jesus wird als Sohn Gottes nachgewiesen. Die jüdischen Ankläger bestreiten diese Gerechtigkeit und nennen Jesus einen Verführer, einen Gotteslästerer, einen Übeltäter. Sie haben immer wieder, auch in den Schriften später, Jesus verunglimpft, aber der Heilige Geist zeigt die Gerechtigkeit Jesu. Er war gerecht. Niemand konnte ihm eine Sünde nachweisen. Sie zeigen ihm die Gerechtigkeit. Und dann nachher heißt es, und die Gerechtigkeit und das Gericht, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Das heißt aber nicht, dass die Sache Jesu verloren ist, sondern dass jetzt eben Jesus vom Himmel her regiert und seine Gemeinde leitet und führt und seine Gemeinde baut. Das ist die Gerechtigkeit, das ist die Sichtweise, die wir bekommen, wenn wir an Jesus glauben durch den Heiligen Geist, diese Gewissheit. Und dann heißt es auch noch hier, dass eben der Heilige Geist auch zeigt über die Sünde, also das Gericht, über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist, dass der Satan nicht das letzte Wort hat, er ist gerichtet. Jesus hat auch gesagt, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Der Satan ist gerichtet. Das Kreuz war eigentlich zuerst hätte man gedacht, es ist der größte Sieg vom Satan, aber es ist die größte Niederlage von Satan geworden, weil Gott ihn auferweckt hat. Das heißt, das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist, und auch das Gericht, dass jeder, der dem Satan nachfolgt und ihm glaubt, dass der natürlich dann auch ins Gericht kommt. Also der Heilige Geist als Missionar über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und dass eben diese Botschaft in der ganzen Welt verkündigt wird, das sieht man daran, dass alle Menschen, die dort waren, in den verschiedenen Sprachen, sie hörten die Jünger von den großen Taten Gottes reden in ihrer Sprache. Das ist auch gewaltig, dass plötzlich dann diese Sprachverwirrung von Babylon, dass die aufgehoben worden ist an Pfingsten und plötzlich alle haben diese Sprache verstanden. Das weiß man nicht genau, wie das funktioniert hat, ob das Wunder dann in den Ohren von den Menschen geschehen ist oder ob die Sprachen so verschieden waren. Das ist bis heute ein Geheimnis, wo man nicht ganz genau weiß, wie das war. Aber die Idee, dass eben das Evangelium für alle Menschen ist und dass die Sprachprobleme überwunden werden, dass die babylonische Sprachverwirrung in der Gemeinde Jesu dann ein Ende haben wird, jetzt zwar noch nicht, aber wenn die Gemeinde Jesu vollendet ist, dann werden wir nur noch eine Sprache sprechen, dann werden wir totale Gemeinschaft haben. Und die Sprachverwirrung, die kennen wir ja nicht nur in den verschiedenen Sprachen, sondern manchmal auch, wenn wir alle Schweizerdeutsch reden, ist trotzdem Sprachverwirrung, weil wir uns nicht verstehen. Aber auch da kann der Heilige Geist helfen, was wir wirklich, was will der andere sagen, wie finden wir zueinander, wie finden wir die Gemeinschaft. Und wir wissen alle, dass die Gemeinschaft unter den Gläubigen auch angefochten ist. Aber es ist trotzdem ein Wunder, dass es die Gemeinschaft der Gemeinde Jesu am Ort und weltweit gibt, trotz aller Verwirrungen. Und ja, wenn man Leute aus anderen Ländern trifft, die an Jesus glauben, dann ist es einfach erstaunlich, wie schnell man dann Einheit hat mit ihnen, wie schnell man sich versteht. Drum ist es so, dass die christliche Religion ist die einzige Weltreligion, die einzige wirkliche Weltreligion. Zum Beispiel im Islam ist es so, dass es immer wieder heißt, sie müssen den Koran in Arabisch rezitieren. Ein guter Muslim versucht, in Arabisch den Koran zu rezitieren. Das heißt, der Islam ist so auf die arabische Sprache konzentriert, dass es nicht eine wirkliche Weltreligion ist. Und Hinduismus sowieso nicht. Buddhismus ist auch sehr stark auf Indien konzentriert. Aber die einzige Religion, wenn man so sagen kann, ist die Botschaft von Jesu, die alle Kulturen durchdringt und wo jeder in seiner Sprache das Evangelium verstehen und weitergeben kann. Darum gibt es ja auch so viele Bibelübersetzungen und immer mehr Bibelübersetzungen werden gemacht, weil wir wissen, dass wirklich die Bibel jeden Menschen ansprechen kann. Auch dieses Sprachwunder, das hängt damit zusammen, dass hier die Gemeinde Jesu gestartet worden ist. Also der Heilige Geist als Missionar und dann der Heilige Geist als Lehrer der Gemeinde. Jesus sagt, er konnte ihnen noch lange nicht alles sagen. Es ist so viel, was er noch zu sagen hätte. Da haben die 3 Jahre mit den Jüngern überhaupt nicht gereicht. Vor allem auch, weil die Jünger innerlich nicht bereit waren und es nicht verstehen konnten. Die Lehre Jesu, die wird weiter entfaltet. In Johannes 14, 26 heißt es, er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Vieles hat Jesus gesagt, die Jünger haben es nicht verstanden und später, aha, das hat Jesus gesagt, das hat er damit gemeint. Also es wird bestätigt, was Jesus gelehrt hat und es heißt dann auch, das Kommende werde ich euch verkündigen, das Kommende, was noch bevorsteht. Jesus hat ja schon gesagt, dass er wiederkommen wird, hat er angekündigt und dass auch falsche Propheten kommen werden, die Zeichen und Wunder tun und dass er wiederkommt. Also so die Grundlinien von der Heilsgeschichte hat Jesus schon angekündigt. Aber später, wenn man dann die Briefe liest und vor allem die Offenbarung, dann sieht man, dass durch den Heiligen Geist das Ganze noch viel mehr entfaltet wird, wie das dann genau sein wird. Wir verstehen immer mehr, je näher wir der Sache kommen. Natürlich verstehen wir immer noch nicht alles. Manches werden wir dann erst ganz genau sehen, wenn es soweit ist. Eben wann zum Beispiel genau die Entrückung der Gemeinde sein wird, das wissen wir immer noch nicht hundertprozentig. Aber wir wissen als Gläubige, wir haben die Gewissheit, dass Jesus uns zu sich nehmen wird und dass wir immer bei ihm sein werden. Das ist das Wichtigste, auch dass die Welt, dass es in der Welt immer schlimmer wird. Auch das hat Jesus vorausgesagt und auch das wird sich erfüllen. Also die ganze Wahrheit wird entfaltet. Und dann in den Versen 14 und 15 sieht man noch die Einheit von Vater und Sohn. Eben er wird mich verherrlichen, von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird es von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Einheit von Vater und Sohn und vom Heiligen Geist. In Epheser 4, Vers 14 heißt, die Christen sollen nicht mehr umhergetrieben werden von jedem Wind der Lehre. Die Christen sollen gefestigt sein, nicht mehr hin und her gerissen von jedem Wind der Lehre, weil sie eben im Wort Gottes gefestigt sind und dann durch den Heiligen Geist das bestätigt ist. Und für uns persönlich, ja, der Heilige Geist ist unser Tröster. Manchmal brauchen wir den Trost ganz besonders. Manchmal brauchen wir die Führung ganz besonders. Manchmal brauchen wir die Gewissheit, wenn wir vielleicht irgendwie ins Zweifeln kommen, dann brauchen wir neu die Gewissheit durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist so vielseitig, dass er uns alles gibt, was wir brauchen und uns weiterführt. Und ja, mögen wir uns auch vom Heiligen Geist leiten lassen. Dann beten wir zum Abschluss. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du dich ganz für uns hingegeben hast. Wir danken dir, dass du die ganze Wahrheit bist und durch deinen Geist uns in die ganze Wahrheit leitest. Wir danken dir, dass du dein Leben gegeben hast, dein Blut vergossen hast für unsere Sünden zur Vergebung und dass wir das feiern dürfen, bis du kommst. Wir danken dir für das Abendmahl, das wir gemeinsam feiern dürfen. Wir danken dir, dass wir verbunden sind mit deiner weltweiten Gemeinde, wo Tausende, ja Millionen von Menschen auch heute Pfingsten feiern und dir nachfolgen. Und tröste du uns und stärke du uns für unseren Weg. Amen.